Quasseltag. Und heute sind wir mit unserem Ü-Wagen unterwegs. Live aus Brandenburg senden wir. Ich bin Rike und bei mir stehen junge, naturinteressante Menschen, naturinteressierte Menschen, die euch jetzt gerade mal sagen, was sie heute schon gemacht haben. Und ihr könnt ja mal raten, wo wir mit dem Kakadu sein könnten.
Also ich bin der Karl und ich habe ganz viel Käse und andere Produkte, die man aus Milch macht, gekostet heute schon.
Hallo, ich bin Daniel und ich konnte heute selbst Butter herstellen.
Ich bin Pascal und ich konnte hinter die Kulissen eines Milchviehbetriebes gucken.
Hallo, ich bin Lene und war beim Melken dabei.
Hi, ich bin Stella und mich hat interessiert, wie Käse hergestellt wurde.
Der Kakadu ist nämlich heute zu Gast in der gläsernen Molkerei in Münchehofe in Brandenburg. Hier wird Milch weiterverarbeitet zu Käse, zu Butter. Und wo kommt die Milch her? Natürlich vom Bauernhof um die Ecke. Und auf dem haben sich meine Kakadu-Gäste heute umgesehen, sehr gründlich. Darüber wollen wir heute reden. Was heißt denn eigentlich Biomilch? Was ist denn eine Biokuh? Wie wird aus Milch dann Käse? Das fragen wir auch. Und wir reden heute auch über Artenvielfalt, die Artenvielfalt auf einer Wiese. Nun könnte man ja denken, eine grüne Wiese reicht doch für eine Kuh. Warum ist es wichtig, dass die Wiese noch bunter ist? Alle schweigen, aber hier meldet sich jemand, den ich euch noch nicht vorgestellt habe. Markus Wolter ist hier mit an Bord. Vom WWF kommt er, ist dort Agrarexperte und er sagt uns, warum die Wiese bunter sein sollte.
So ist es genau. Ich bin der Projektleiter für das Projekt Landwirtschaft für Artenvielfalt und da versuchen wir, den Verlust der Artenvielfalt in der Agrarlandschaft, zum Beispiel auf den Weiden und auf dem Acker, diesen Verlust, den wir seit 30, 40 Jahren haben, den versuchen wir mit Maßnahmen aufzuhalten, mit bestimmten Maßnahmen, die wir auf den Flächen machen. Und Herr Heidenreich, der Bauer, bei dem wir heute sind, ist einer unserer Betriebe, der das ganz toll macht und der seit mehreren Jahren solche Maßnahmen auf seinem Betrieb umsetzt.
Nun müsst ihr doch wissen, warum die jungen Kakadu-Gäste hier sich dafür interessieren. Die haben alle ein weißes T-Shirt an. Auf dem weißen T-Shirt prangt ein großer Panda-Bär. Ich habe gerade schon gesagt, WWF. Ihr seid junge Aktivisten beim WWF. Was heißt denn WWF, Pascal?
Also WWF heißt World Wildlife Fund for Nature.
Und was heißt das auf Deutsch?
Also der weltweite Verbund für die Natur.
Und ihr setzt euch für die Natur ein, seid interessiert und habt euch heute hier umgesehen. So, ihr wart vorhin in den Ställen bei den Bio-Kühen. Wie sieht's denn da aus? Kann man Bio sehen? Wer will was sagen?
Also man kann es erstmal so nicht sehen, doch also wenn man später hinter die Kulissen schaut, merkt man, dass da wesentlich mehr die Kühe wesentlich mehr Platz haben als jetzt. Wenn man das im Fernsehen kennt, so konventionelle Haltung. Also man konnte das Bio jetzt schon sehen.
Du hast gerade gesagt, konventionelle Haltung ist so ein Fremdwort. Meint, dass ganz viele Kühe in einem Stall sind. Massentierhaltung, sagt man dazu auch. Thomas Heidenreich steht auch hier. Er ist der Bauer hier um die Ecke vom Hof. Herr Heidenreich, wie kann man denn Bio vielleicht sehen? Oder was meint das Bio in Ihren Ställen?
Das Bio bei uns in den Ställen ist sicherlich erstmal der Komfort, den die Kühe genießen können. Gleichzeitig das Platzangebot, der Weidegang, den wir unseren Tieren ermöglichen tagtäglich und das Miteinander mit den Kühen.
Haben Sie gerade gesagt, das Miteinander mit den Kühen?
Ja.
Erklären Sie mir das. Was machen die Kühe miteinander?
Nicht die Kühe miteinander, sondern wir mit den Kühen. Denn die Kühe sind ja letzten Endes für uns Gegenstände, mit denen wir tagtäglich umgehen müssen. Das sind Lebewesen und die Lebewesen brauchen einer bestimmten Aufmerksamkeit, damit es denen gut geht und sie also ihre Leistungen auch zeigen können, die sie genetisch in sich tragen, braucht es eine Symbiose zwischen dem Landwirt und dem Tier.
Also sie sind nah zusammen, sie kennen sich gut, sie haben ein vertrauensvolles Miteinander. Lene hat vorhin gesagt, sie hat sogar gemolken. Lene, wie wird denn hier eine Kuh gemolken in Münchehofe?
Also...
Du warst dabei. Was ist passiert? Erzähl's mir einfach.
Es gab Melkmaschinen und die wurden dann an die Euter von den Kühen gemacht und dann wurde die Milch rausgezogen sozusagen.
Also wie man sich so vorstellt. Nun ist es aber tatsächlich so, eigentlich gibt eine Kuh uns gar keine Milch, oder? Sie braucht doch erst ein Kälbchen. Wie ist das, Karl? Es ist nämlich wirklich so, ganz viele wissen es nicht mehr. Herr Heidenreich schmunzelt schon, aber er weiß, es ist so. Kinder von heute in der Stadt, die gehen in den Supermarkt, die kaufen da ihre Milch und fertig. Aber wie geht es eigentlich, Karl?
Also natürlich, damit die Kuh Milch gibt, brauchst du natürlich ein Kalb, weil sonst bringt die Milch ja nichts. Weil die Kuh macht es ja nicht für die Menschen, sondern eigentlich für ihr Kalb. Und bei den meisten Bauern machen die das einmal im Jahr, also kalben die. Und Ja, dann gibt die ca. 20 Liter Milch, die wir dann auch im Supermarkt dann trinken. Aber es ist natürlich in Wirklichkeit für das Kalb die Milch. Also ohne Kalb geht keine Milch.
Das heißt, wir klauen eigentlich dem Kälbchen die Milch. Und was kriegt das Kälbchen, Herr Heidenreich?
Milch.
Und welche?
Von der Kuh.
Aha, die gibt also noch mehr. Wie geht denn das? Also fürs Kälbchen und für uns. Warum?
Ja, das ist ja der züchterische Fortschritt, den wir im Laufe der Zeitgeschichte letzten Endes herausgezüchtet haben. Und natürlich ist der Bedarf, den das Kalb hat, weitaus geringer als das, was die tatsächliche Leistung heute mit sich bringt. Und demzufolge ist da immer noch etwas über. Und dieses etwas über nutzen wir letzten Endes, um es dann als Menschen zu uns nehmen zu können, in den verschiedenen Variationen Milch, Käse, Butter, Joghurt, Quark.
Das ist Bauer Thomas Heidenreich, bei dem die Kinder vom WWF heute zu Besuch sind. Heidenreich macht auch mit bei einem besonderen Projekt, was Herr Wolter vorhin schon mal angesprochen hat. Da geht es um die Artenvielfalt und um die grüne, nein, eher bunte Wiese. Darüber reden wir gleich. Jetzt ist erstmal Musik dran und wir kriegen ein sehr lustiges Schwein zu Besuch. Ihr hört den Kakadu im Deutschlandfunk Kultur. Wir sind zu Gast in Münchehofe in der Gläsernen Molkerei. Thomas Heidenreich ist hier. Er ist der Geschäftsleiter der Agrargenossenschaft, also von dem Biobauernhof hier um die Ecke. Und bei ihm wächst nun nicht nur Grünzeug, sondern es ist auch bunt. Also so stelle ich mir das jedenfalls vor, weil Sie machen mit beim Projekt für Artenvielfalt. Was heißt das nochmal genau?
Das ist ein bunter Strauß an Maßnahmen, die wir umsetzen auf unserem Betriebsgelände. Das ist nicht nur die grüne Wiese, sondern es sind bestimmte Arten, die wir besonders fördern, beispielsweise Schmetterlinge. Wir haben Untersuchungen, die wir mit Feldlerchen gemacht haben in der Vergangenheit, aber auch Gestaltung von Ackerrandstreifen und Grabenkanten.
Alles lauter Fachworte. Die WWF-Kinder wollten sich vorhin schon darum kümmern und dann haben sie es nicht geschafft. Jetzt müssen wir zusammen ein bisschen mutmaßen, wenn Herr Heidenreich sagt, er kümmert sich hier um Schmetterlinge. Wie macht dann das? Was hast du denn für eine Idee, Stella?
Also ich glaube, dass wenn hier viele Blumen sind, dass man das dann auch hinkriegt. So. Also.
Ah, weil die Raupen natürlich die Blumen brauchen, die Pollen brauchen, um sich zu ernähren, um Schmetterlinge zu kriegen. Es geht hier auch den Bienen sehr gut. Habt ihr eine Vermutung, warum es den Bienen hier gut geht?
Ja, es gibt ja hier viele Blüten, was der schon gesagt hat. Und dass die Bienen brauchen ja Nektar und da haben sie wahrscheinlich auch viel Nektar dann in den verschiedenen Blüten. Bedeutet, die haben hier lecker was zu fressen und daraus wird dann auch der Honig gemacht, den wir dann auch essen.
Jetzt hat Herr Heidenreich auch die Feldlerche erwähnt. Kennt ja auch nicht jeder. Wisst ihr, was eine Feldlerche ist, Lena? Mhm. Feldlerche ist ein kleines Vögelchen, was da oben fliegt. Warum mag es die Feldlerche hier in Münchehofe? Frage ich mal bei Herrn Wolter nach. Er ist ja Agrarexperte, also Landwirtschaftsexperte, so in der Richtung. Warum mag es die Feldlerche hier so gern?
Weil es hier ganz viel zu fressen hat und ganz viel Raum hat, um zu brüten. Und zwar und vor allem genügend Zeit zu brüten. Das heißt, seine Eier auszubrüten. Und die hat es normalerweise in vielen landwirtschaftlichen Betrieben nicht mehr. Und der Heidenreich gibt ihm in unserem Projekt so viele Möglichkeiten, so viel Raum, nämlich ungemähte Streifen und so viel Platz, dass das möglich ist. Und deswegen kann ja die Feldlerche, die ja so wunderschön singen kann, deswegen passend auch zur Musik und zum Radio, daher passt die ja ganz wunderbar hin.
Also liebe Feldlerchen und liebe Braunkehlchen und auch liebe Rotbauchunken, falls ihr Kakadu hört, dann kommt her nach Münchehofe, hier könnt ihr euch wohlfühlen. Ich bin ja vorhin hier rausgefahren aus Berlin, südlich Richtung Spreewald, hier befinden wir uns. Und ich habe viele Felder gesehen, die waren braun und viereckig und da war nichts. Da wusste ich genau, hier kann sich kein Tier wohlfühlen. Ihr seid vorhin hier rumgestromert, beschreibt mal ein bisschen, wie hier die Weiden, die Äcker aussehen.
Also hier ist alles sehr grün und man sieht auch viele Blumen, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sich hier viele verschiedene Arten wohlfühlen.
Ja, ich habe zum Beispiel viele verschiedene Schmetterlingsarten gesehen, was ich zu Hause nicht so viel sonst sehe.
Herr Wolter, der WWF setzt sich dafür ein, hat dieses große Projekt für Artenvielfalt, versucht ganz viele Bauernhöfe dafür zu gewinnen. Was sagen Sie denn den Bauern? Was sagen Sie so einem Geschäftsführer oder Geschäftsleiter wie dem Thomas Heidenreich? Mensch, machen Sie doch mit bei uns. Was haben die Bauern davon, dass Sie es so schön bunt machen? Also es sieht schön aus. Die Vögel zwitschern. Was hat der Bauer davon? Oder wie motivieren Sie die Leute?
die verschiedene Arten der Motivation. Einerseits ist die, dass einfach die Landwirte, wenn sie erstmal gemerkt haben, was wir für Maßnahmen machen und was das für eine Artenvielfalt an, eben an mehr Tieren und mehr Pflanzen bringen kann, dass sie dann sagen, wow, ich bin richtig stolz darauf, dass bei mir wieder mehr am Tirillieren und am Singen und am Tun ist und dass mehr Schmetterlinge dort sind. Das ist einfach schön, darauf sind sie sehr stolz. Und wenn ihnen dann unsere Naturschutzberater, mit denen wir auf den Betrieben sind, ihnen dann sagen, guck mal, was du hier hast, das sind seltene Arten und durch deine Art der Landwirtschaft kannst du die erhalten. Und das macht sie stolz. Und dann gibt es auch noch einen Aufpreis. Wir vermarkten Teile der Produkte ja über Edeka Nord. Und da bekommen die Landwirte eine Honorierung, einen kleinen Aufpreis, der ihnen die Aufwendungen, die sie hier auf dem Betrieb haben, zumindest zum Teil kompensieren soll.
Jetzt haben Sie gesagt Aufwendungen. Das meint, es kostet eigentlich auch Geld, so Landwirtschaft zu machen. Ich frage mal bei den Kindern hier nach. Bio ist also teurer, weil, kriegen wir das zusammen? Nö, doch, du hast eine Vermutung, Daniel.
Naja, man muss sich halt um viel mehr Fläche kümmern, weil zum Beispiel die Tiere mehr Platz brauchen bei einer Biohaltung. Bei einer Massentierhaltung werden die halt alle auf engem Raum zusammengepfercht, aber bei einer Biohaltung brauchen die viel Platz. Und um diesen Platz muss man sich halt auch kümmern, das ist dann viel mehr Arbeit.
Genau, und man kann auch nicht so durchpflügen, Herr Heidenreich. Sie müssen ja halt immer was freilassen, diese schönen Streifen.
Zum Beispiel, oder auch beim Mähen, dass man im Prinzip dann drumherum mägt, gewisse Inseln drinnen lässt in den Äckern und dadurch also die Rückzugsmöglichkeiten der einzelnen Arten auch gewährleistet.
Das heißt, Sie fahren mit dem Mähdrescher tatsächlich eine Kurve und lassen in der Mitte eine Insel frei zum Nisten? Erklären Sie es uns.
Nee, in dem Fall ist es nicht der Mähdrescher, sondern das Mähwerk. Und wenn wir also die Flächen mähen, um also Futter zu produzieren, dann werden dort Inseln stehen gelassen. Der Mähdrescher im Getreidefeld beispielsweise macht das nicht.
Jetzt haben Sie gesagt, Futter, dieses wunderbare Futter kriegen hier die Kühe. Die geben uns dann irgendwann die Milch und die landet dann in der gläsernen Molkerei. Und darum geht es dann gleich bei uns. Denn wie wird denn nun aus dieser Milch Käse? Das habt ihr euch vorhin angeguckt. Darüber wollen wir gleich reden. Und wir wollen natürlich auch kosten unbedingt. Denn hier im Hofladen kann man wunderbare Produkte einkaufen. Habt ihr gemacht, habt ihr verkostet. Jetzt gibt's kurz Musik und wir lassen uns überhaupt nicht irritieren, wenn da Mies der Werwolf mal wieder total rummosert. Was ist denn hier Gesundheit? Es schmeckt nicht. Das ist hier heute ganz anders gewesen, haben mir gerade während der Musik die jungen Panda-Bären hier erzählt. Ihr habt heute früh hier im Hofladen eingekauft für euer Picknick, für euren Biotag hier. Was habt ihr eingekauft?
Also wir haben Käse eingekauft und Saft und Gemüse. Also ja, wir haben Tomaten und Gurken eingekauft und dann haben wir noch Brötchen eingekauft und Brot.
Das habt ihr alle gemeinsam und dann habt ihr gekostet. Jetzt erzählt mal was zum Geschmackserlebnis. Ganz, ganz ehrlich. Wie war's?
Also, wenn man jetzt beim normalen Frühstück, beim normalen Schultag sitzt, dann hat man halt immer so einen Käse, den man jetzt bei Edeka oder bei den ganzen Läden da kriegt. Aber ich fand den also viel besser. Der war witziger, es gab mehr Auswahl und er hat sehr, sehr lecker geschmeckt. Also ich fand den besser als bei den Läden jetzt.
Und es war auch so, dass es unterschiedlichere Arten gab und sie hatten auch eine neue. Und das war der rosa Pfefferkäse und der war auch lecker.
Also mir haben die Gurken besonders gut geschmeckt, weil die waren irgendwie, hatten mehr Geschmack als sonst.
Wir fragen jetzt mal jemanden, der weiß vielleicht, warum es so gut schmeckt. Das ist nämlich noch Frank Wetterich zu uns gekommen, hier von der gläsernen Molkerei. Was ist denn Ihr Geheimrezept oder ist es wirklich das gute Futter, die gute Luft? Was ist es?
Ja, von allem etwas. Wir sind eben eine reine Biomolkerei. Das heißt, wir verarbeiten hier wirklich nur die Milch von glücklichen Biokühen. Und wir bemühen uns, das alles möglichst schonend und ohne weitere Zusätze zu verarbeiten. Und so, dass die Sachen dann möglichst frisch und gesund in den Läden gekauft werden können.
Wir haben das eben übrigens nicht verabredet. Ich habe gefragt, wie hat es euch geschmeckt? Und das waren jetzt Antworten, wie sie kamen. Da war keine Absprache, das ist ja keine Werbesendung, das ist eine Testsendung. Die jungen Leute vom WWF testen hier heute mal die Bioprodukte. Herr Wetterich hat uns auch eine Milch mitgebracht. Da steht übrigens, lies mal vor, was hier drauf steht.
Also frische Bio-Heumilch.
Heumilch ist ja auch ein toller Begriff. Wir gießen mal kurz ein und dann sprechen wir über Heumilch. Also frisch. So, nun ist gerade so eine Temperatur, wo man nicht unbedingt ein Glas Milch trinken will, aber machen wir jetzt das Test.
Sie ist lecker.
Schmeckt sie denn nun nach Heu?
Nein, nicht richtig.
Bauer Heidenreich, ich frage Sie, warum heißt sie denn Heumilch, wenn sie nicht nach Heu schmeckt?
Ich gehe mal davon aus, dass die Milch ausschließlich silagefrei produziert wurde.
Was ist nun Silage? Das weiß hier kein Mensch.
Das sind Futtermittel, die die Tiere fressen, und zwar in konservierter Form.
Also so wie Trockenfutter beim Hund, was die Leute in der Stadt ja kennen?
So ungefähr wie Trockenfutter beim Hund, aber in dem Fall ist es dann Gras, was man haltbar gemacht hat, indem man es also luftdicht abschließt und dann einen Silierprozess in Gang gesetzt, um es dann haltbar zu machen.
So eine Art Sauerkraut quasi, könnte man vielleicht eher sagen. Ja, jetzt freut sich Herr Heidenreich, er hält mich für ein bisschen unbedarft, aber wir müssen das rauskriegen, wir sind alles steht da. So, und jetzt fressen die Kühe bei Ihnen aber unglaublich viel Gras und Heu und deswegen die Heumilch?
Die fressen bei uns Gras, die kriegen frisches Gras und nicht nur Heu, auch Heu, aber sie kriegen bei uns auch Silage.
So, die Milch haben wir jetzt hier auf dem Tisch. Vorhin habt ihr die Milch in der gläsernen Molkerei gesehen und ihr wart dabei, wie daraus Butter wurde. Das interessiert uns. Wie ging das? Wie wird aus Milch Butter?
Also man kann es schütteln, also man gießt dann Sahne rein, also ist auch aus Milch. Und dann schüttelt man sehr lange, also das geht auch auf die Hand. Und dann wird es später zu einer sahnigen Butter. Es war jetzt nicht so, wie man sie jetzt kennt, in so einer viereckigen Butter, also dass es so ein Klumpen ist. Das hatten wir jetzt nicht, aber es war eine leckere, sahnige Butter und mir hat sie auf jeden Fall besser geschmeckt, als die man jetzt sonst hat.
Eigentlich wird Butter jetzt nicht so gemacht, aber wir haben es jetzt so gemacht, weil wir wollten jetzt nicht irgendwie alles komplizierter machen. Da haben wir es einfach so gemacht, weil wir sowieso noch was anderes nebenbei gemacht haben.
Aber ihr habt also das Prinzip quasi verstanden. Man schüttelt der Rahmen, dieses Fett setzt sich oben ab und das wird dann zu Butter weiterverarbeitet, Lene?
Es ist auch so, das hängt auch von der Temperatur ab, wie sie wird. Also bei uns war sie jetzt sehr sahnig und sehr.
Manche mögen das ja nicht mit den Fettklumpen auf der Milch. Herr Wetterich, Sie haben mir das aber vorhin erklärt, wann die überhaupt erst kommen.
Also das betrifft eh nur die Heumilch, die ist nicht homogenisiert. Da kann es wirklich sein, dass wenn die Milch mehrere Tage im Kühlschrank steht, dass dann das Fett ist ja leichter wie Wasser, dass das dann eben nach oben steigt und sich deswegen oben so eine kleine Rahmschicht bildet. Die schmeckt aber auch lecker und muss einfach dann die Milch ein bisschen einmal gut schütteln und dann schmeckt sie wieder ganz gut.
Jetzt hatten wir die Butter. Käse dauert ja viel, viel länger. Konntet ihr doch trotzdem was mitkriegen heute vom Käse hier in der Molkerei?
Ja, also es war halt so, dass wir eine Führung hatten und dann wurden uns immer die Schritte erklärt und gezeigt, weil da waren halt immer Glasscheiben, da konnte man durchgucken.
Was waren denn die Schritte, die euch erklärt wurden?
Also erst wurde in einem riesen Milchbehälter, da war halt ganz viel Milch drin und dann wurde das halt durchgerührt und dann wurde da noch Lamp reingetan und dann wurde die Milch, also wenn sie fertig war, so eine Form reingegossen und dann war es da ein bisschen drin und dann konnte man es auf dem Fließband kippen und dann war eine runde Form draus.
So, wisst ihr, was richtig schön ist, wie Herr Heidenreich auf euch schaut und dabei lächelt, weil ich glaube, es ist ein guter Moment, wenn Kinder mal rauskommen und sehen, wie es hier draußen läuft. Oder wie ist das, Herr Heidenreich, mit Kindern von heute? Wissen die noch genug?
Naja, das ist immer manchmal die spannende Frage, ob man noch weiß, wenn man in der Stadt wohnt, wo das alles eigentlich herkommt. Und ich finde es unheimlich toll und auch wichtig, dass wir heute hier den Termin hatten und immer noch haben. Und ich mit meiner Mannschaft bestimmte Fragen in der Praxis beantworten darf.
Machen Sie so weiter. Wir beim Kakadu sorgen dafür, davon ein bisschen zu erzählen. Aber das war es jetzt auch schon wieder mit dem Kakadu live aus Brandenburg, aus Münchenhofe. Danke an euch vom WWF. Danke an Markus Wolter, den Agrarexperten. Danke Ihnen, Thomas Heidenreich. Und ihr sollt noch wissen, was morgen los ist. Ihr dürft gleich Kuchen essen übrigens. Ja, es ist wunderbar. Gibt's hier auch in Münchenhofe. Morgen ist Entdeckertag und in unserem Feature geht's dann um Käthe Kruse. Das war eine berühmte Puppenmacherin. Hier macht es gleich Carsten Roche weiter mit der Tonart am Nachmittag. Mein Name ist Rieke und wie immer sage ich Tschüss und Bye-bye. Bis morgen um 3. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel.